Aus einem Buch von Thomas Harry, ein schweizerischer Autor, mit dem Titel Echt und Stark, möchte ich zu Anfang eine kurze Geschichte lesen. Und ich mute es euch zu, dass ihr auf ein Bild schaut, was vielleicht dem einen oder anderen schwerfällt, weil das Mittagessen noch etwas hin ist. Aber das ist jetzt mal die Versuchung für euch, wenn es denn kommt, das Bild. Ich lese schon mal. In einer befreundeten Familie hat sich Folgendes zugetragen. Martina, eine junge Familienfrau, schneidet jedes Mal, wenn sie einen Braten kocht, links und rechts ein Stück dieses Bratens ab, bevor sie ihn in den Ofen schiebt. So hat sie es bei ihrer Mutter gelernt. Eines Tages fragt ihr Mann sie, weshalb sie jedes Mal auf beiden Seiten ein Stück vom Braten abschneidet. Martina weiß es nicht, sie hat es einfach so von ihrem eigenen Zuhause übernommen. Als sie das nächste Mal ihre Mutter besucht, fragt sie nach: Mama, weshalb schneiden wir beim Braten eigentlich immer auf beiden Seiten ein Stück weg, bevor wir ihn in die Schmorpfanne legen? Ihre Mutter schaut sie etwas irritiert an und antwortet: Du, das weiß ich auch nicht. Ich habe das damals als junges Mädchen bei meiner Mutter beobachtet und dann einfach übernommen. Mutter und Tochter beschließen, bei der Oma nachzufragen und rufen im Altenheim an. Mama, warum schneiden wir eigentlich jedes Mal den Braten auf beiden Seiten an? Am anderen Ende der Telefonleitung ist es einen Moment lang still. Dann auf einmal muss die Oma laut lachen. Ich weiß nicht, weshalb ihr den Braten abschneidet, aber ich habe es immer tun müssen, weil mein Brattopf so klein war und sonst das Fleisch nicht in den Topf gepasst hätte. Wir sind in unserer Predigtreihe über das Thema Freiheit und das heutige Thema heißt Generationsmuster brechen. Das war jetzt eine witzige Geschichte. Vielleicht kennt ihr ähnliche Geschichten irgendwie aus eurer Familie, wo Sachen einfach so tradiert werden und man weiß gar nicht warum und wo ist der Sinn dahinter. Man macht das einfach so. Aber es gibt durchaus auch andere Muster in unserem Leben, die vielleicht nicht so lustig sind oder nicht so egal sind. Ja? So ein Braten, ob der jetzt ein bisschen kürzer ist oder nicht, ist nicht so wichtig, sondern es gibt andere Sachen in unserem Leben, die vielleicht wichtiger sind. Familienprägungen, das ist ein großes Thema. Familienprägungen haben wir alle. Wir sind alle geprägte Menschen und wir alle schleppen Dinge mit uns herum. Wie du Auto fährst, hat vielleicht was damit zu tun, wie dein Vater oder deine Mutter auch Auto gefahren sind. Und du hast es abgeguckt. Oder wie du in Beziehungen heute lebst, hat vielleicht was damit zu tun, dass du gesehen hast, wie deine Eltern Beziehungen gelebt haben. Beziehungen miteinander, aber auch Beziehungen zu anderen Personen. Oder wie der Glauben gelebt wird. Oder wie auch Gemeinde gelebt wird. Hat alles was damit zu tun, wie wir das vielleicht gesehen haben und wie wir geprägt wurden. Und du findest dich dann wieder an solchen Punkten. Und solche Familienprägungen, solche Generationsmuster sind eine Ursache dafür, dass wir auch Schwierigkeiten im Leben haben können. Also es gibt positive Prägungen, es gibt negative Prägungen. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema, ist auch ein biblisches Thema, werden wir gleich noch sehen. Und da werden wir einen Blick drauf werfen. Ich möchte einmal anfangen, einfach mal deutlich machen, es gibt positive Muster. Also positive Muster, die sich von Generation zu Generation in Familien auch weiter tradieren, vererben, ist vielleicht hier zu kurz gegriffen. Es gibt Familien, das sind so weise Familien, ja, die strahlen Weisheit aus. Oder Familien, die sind sehr treu, sehr loyale Leute. Oder Familien mit bedingungsloser Liebe. Familien, die eine Fähigkeit haben, Zuneigung auch zu zeigen. Nicht nur im Kopf für sich zu behalten, sondern es irgendwie auch auszudrücken. Oder eine Großzügigkeit an den Tag legen. Ja, wo man sagt, ja, wir sind spendabel. Oder Familien mit einer hohen Arbeitsmoral. Familien mit einer Rechtschaffenheit. Ja, so, sie wollen es richtig machen, man ist gesetzestreu, man hält sich an die Regeln. oder Familien, die anderen dienen. Oder Familien, die eine starke, beständige Hingabe zu Jesus ausdrücken, auch in Schwierigkeiten und durch herausfordernde Zeiten. Loyalität, Treue hatte ich eben schon so. Oder Familien, die selbstbeherrscht sind, wo man sagen kann, ja, die lassen nicht alles so raus, sondern die denken vorher auch nach und so. All das sind positive Prägungen, die man mitbekommt. Und da kann man sehr, sehr dankbar sein. Und bei uns ist es so, dass wir ja immer Positives und auch Negatives gleichermaßen mitbekommen. Deswegen ist gut, mal das Positive wahrzunehmen, auch dankbar dafür zu sein, aber dann den Blick auch nicht davor zu verbergen, dass es auch negative Dinge geben kann in jeder Familie. Was sind zum Beispiel negative Generationsmuster? Zum Beispiel Arroganz oder ein hitziges Temperament oder Zynismus. Auch die Frage, ja, wie wird denn in der Familie gesprochen? Mit welcher Schärfe oder mit welchem Unterton? Auch da guckt man sich vieles ab. Das ganze Thema Drogenmissbrauch und andere Süchte, das läuft oft durch Familien so durch. Ja? Wenn einer ein Problem damit hat, dann ist es oft so, dass auch die nächste Generation irgendwie damit zusammenkommt und auch herausgefordert ist. Verschiedene Arten von Missbrauch. Und das sagt auch die Wissenschaft, ja. Da, wo Kinder auch körperlich misshandelt werden, viel geschlagen werden, sollte man ja meinen eigentlich, dass die nächste Generation, also die Generation, die die Schläge empfangen hat, dass die dann sagt, ich mache das nicht, weil ich wurde ja geschlagen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, dass es oft genau in dieselbe Falle tappt und weil sie es so erfahren haben, wird es weitergereicht. Und das ist das Fatale an so einer Geschichte. Anspruchsdenken und die Überzeugung, gewisse Privilegien zu verdienen. Ja, so, wir sind was Besseres als andere und wir haben ein Recht darauf, dass wir besser behandelt werden. So ein Denken. Oder auch das Gegenteil, so eine Armutsmentalität, so eine Opfermentalität. Aber wir sind hier die Allerallerschlimmsten. Ja, wir werden ausgenutzt vom System, alle sind gegen uns und wir können eh nichts machen, wir sind zu dumm oder so. Solche Gedanken, die können sich festsetzen über Generationen. Ungesundes Verhältnis zum Essen oder das Thema Untreue, was vielleicht immer wiederkehrt. Emotionale Instabilität oder gar keine Verbindung zu den eigenen Emotionen. Ja, so emotionslose Wesen in der Familie und man kann gar nicht lernen, selbst auch Emotionen zu empfinden und auszudrücken. Fehlender Ausdruck von Liebe oder Zuneigung und vielleicht grundsätzlich Schwierigkeiten, enge Beziehungen zu halten, weil man es nicht gesehen hat. Alles sind so negative Punkte. Und all das ist da und ich möchte einfach mal so einladen, grundsätzlich jetzt an diesem Gottesdienst, aber darüber hinaus auch im Freiheitskurs, schau mal hin, mach mal eine Bestandsaufnahme von deiner Familienprägung. Kann man unterschiedlich machen. Gibt manchmal auch solche Vorlagen, dass man wie so ein Genogramm aufmalt, also so einen Stammbaum aufmalt und sich fragt, ja, wie waren denn die Beziehungen untereinander? Und was weiß ich denn von meinen Vorfahren auch an positiven, an negativen Dingen? Und das ist manchmal ganz interessant. Und dann sieht man über Generationen vielleicht tatsächlich ähnliche Muster, immer wiederkehrende Themen. Und jetzt bist du hier, 2023, du lebst im Hier und Jetzt, hast aber irgendwie so einen Rucksack mit dir, der vielleicht nicht so leicht ist, sondern der schwer wiegt, weil alte Geschichten noch dranhängen. Von deinen Eltern, von deinen Großeltern und so weiter. Und das macht das Leben manchmal schwer. Also ich lade ein, schau drauf. Der erste Punkt ist immer hinschauen. Ja, hinschauen. Das erste Hi, letzte Woche. Ja, hinschauen. Schau hin, entdecke auch diese Muster in deinem Leben. Manchmal braucht man Hilfe dazu, dass man gemeinsam reflektiert und dass man Fragen gestellt bekommt. Aber es ist sehr hilfreich, da unterwegs zu sein, weil dann deckt man Dinge auf. Dann versteht man sich selbst. Dann versteht man, warum man den Braten an zwei Seiten abschneidet. Dann kann man es auch ändern. Dann muss man es nicht am nächsten Sonntag wieder machen, weil man verstanden hat, hey, mein Topf ist breiter als der von der Oma. So, darum geht's. In der Bibel finden wir auch Beispiele von solchen Familienprägungen. Eine Familienprägung möchte ich uns mal etwas näher bringen, und das ist die Familienprägung der Familie von Abraham. Abraham, der Vater des Glaubens aus dem Alten Testament, der Erzvater, viele Geschichten finden wir dort ganz spannend beschrieben. Und in seiner Familie sieht man, angefangen bei ihm, so eine Tendenz zum Lügen. Kann man jetzt denken, ja, wie passt das zusammen? Vater des Glaubens und Vorbild einerseits, aber hier Lüge ist schlecht. Ja, ne, auch wir alle in uns haben immer diese positiven und negativen Anteile. Also hier eine Tendenz zum Lügen. Abraham ist mit seiner Frau Sarah umgezogen an einen Ort, wo man die beiden nicht kannte. Die Frau Sarah war ziemlich hübsch. Das war schön, aber auch herausfordernd, weil der dortige König hatte auch einen Blick auf diese Sarah geworfen. So, und Abraham hatte irgendwie Angst, wenn der Abraham jetzt sagt, dass das seine Frau ist, dass er dann umgebracht wird und dass seine Tage gezählt sind, weil vielleicht der König die Sarah haben will als eigene Frau, eine Frau von vielen wahrscheinlich. Und dann hat Abraham im Gespräch dann mit diesem König gesagt, ja, das ist nur meine Schwester. So, hat er auch wiederholt gesagt. Kann man sagen, ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, kleine Lüge, aber ist ja schon irgendwie krass, ja. Also ich will nicht wissen, wie die Sarah darauf reagiert hat. Von dem Ehekrach, der danach vielleicht ins Haus stand, ist nichts überliefert. Auf jeden Fall, die Bibel hat diese Lüge überliefert. Abraham hat gelogen an dieser Stelle. Letztendlich ging alles gut aus, alles ging weiter. Und dann haben wir die nächste Generation. Ja, also Abraham und Sarah haben dann ein Kind bekommen. Und das ist der Isaak. Und als Isaak dann auch seine Frau kennengelernt hat, die Rebekka, die war auch wieder hübsch. Und auch da sehen wir dieselbe Geschichte. Auch da hat er Rebekka als Schwester ausgegeben. Und irgendwie denkt man, Mensch, warum seid ihr auf dieser Spur so unterwegs? Die dritte Generation, der Sohn von Isaak und Rebekka, der Jakob, war nicht der erstgeborene Sohn, sondern der zweite. Da gab es noch den Esau davor. Und der Jakob wollte aber den Segen des Erstgeborenen empfangen. Und was macht er? Er betrügt den Vater und gaukelt ihm Sachen vor, die nicht stimmen. Ganz spannende Geschichte. Könnt ihr nachlesen, wie er das gemacht hat. So dass er sogar auch an anderen Punkten in diese Betrügerrolle schlüpft, dass er wie so einen Spitznamen bekommt, Jakob der Betrüger. Also wir sehen so ein Muster, was sich durchzieht über Generationen. An dieser Stelle im Alten Testament wird das gar nicht groß bewertet. Wird nicht gesagt, ja, das darf man nicht und das ist jetzt böse. Aber wir sehen, ja, das ist irgendwie komisch verflochten in dieser Familie. Wie geschehen solche Muster? Wie passiert das vielleicht konkret? Also ich glaube, das Allergrößte, was passiert, ist dieses Prinzip von Beobachtung und Nachahmung. Also man sieht, der Vater macht es so und ich schaue mir das ab und merke, mein Vater, der lügt andauernd und findet das auch nicht so schlimm. Und dann wird das zum eigenen. Und dann denkt man, man kann es ja auch machen, vielleicht, weil man damit besser durchs Leben zu kommen scheint. Und man beobachtet und ahmt es nach. Ich glaube, das ist das meiste, wie sowas passiert. Gibt aber auch so Dinge wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, also da, wo man vielleicht in der Familie sagt, ja, aus dir wird nie etwas. Und dann dieses Denken, dieses gewichtige Wort greift dann so sehr ins Leben, dass man das auch als wahr nimmt. Und dann kriegt man auch nichts gebacken. Und wie so ein Motto steht dann über dem Leben und über der Familie, ja, aus uns wird nie etwas. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze, wie man das so erklären kann. In der Bibel finden wir etliche solche Geschichten, auch im Alten Testament. Ja, König David wäre noch so ein Beispiel. Sein ungesunder Umgang mit Sexualität ist ein Punkt, aber auch, wie er mit Familie umgeht. Immer geht es um Zwistigkeiten. Die Brüder und die Geschwister sind sich nicht grün. Und letztendlich bricht auch die ganze Familie auseinander. Und weil die Familie auseinanderbricht, bricht das ganze Reich Israel auseinander. Es hat gravierende Folgen, so ein Generationsmuster. Ich möchte etwas kurz einschieben, weil es, glaube ich, hier manchmal auch Missverständnisse gibt, wie man solche Sachen irgendwie auch einsortieren kann und biblisch auch einen Rahmen geben kann. Ein Bibelvers, der bei diesem ganzen Thema von Generationssünde oft herangezogen wird, finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 5, die Verse 9 bis 10. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Da geht es hier um fremde Götzen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Bekannter Vers, immer im Zusammenhang auch mit den 10 Geboten und mit dem Bund, den Gott geschlossen hat, das ist die Frage, ja, wie ist denn das jetzt hier gemeint? Also worum geht's da? Kann leicht missverstanden werden. Hört sich ja irgendwie so an, als ob Gott die Strafe für die Väter, die sich versündigt haben, jetzt an den Söhnen oder an den Kindern ausübt, die vielleicht unschuldig sind. So. Also es wäre ja so, als wenn der Vater das Auto klaut und als Strafe der Sohn in den Knast muss. So könnte man es lesen. Und da ist die Frage, ja, ist das jetzt hier biblische Lehre? Ist das die Wahrheit, um die es geht? Ist das unser Gott, der so handelt? Und da möchte ich klar dagegen sprechen, dass es nicht so ist. Also Gott ist nicht derjenige, der jetzt die Verantwortung für die Sünde von einer Generation auf die andere überträgt und sagt, ihr müsst jetzt büßen, weil eure Väter das so gemacht haben. Es kann sein, dass es Folgen von Sünde gibt, die die nächste Generation auch tragen muss. Und das ist bitter genug. Das ist bitter genug. Also wenn der Vater in den Knast gehen muss, weil er das Auto geklaut hat, dann muss der Sohn ohne Vater aufwachsen. Und dann hat er immer auch im Hinterkopf, mein Vater ist im Knast und dann ist er in der Klasse und die Schüler, die Kollegen, die Klassenkameraden, die wissen das vielleicht auch und dann wird er vielleicht auch deswegen gemobbt, weil alle wissen ja, dein Vater ist irgendwie im Gefängnis. Also er muss irgendwie auch was ausbüßen, aber nicht, weil Gott die Strafe auf ihn gelegt hat oder der Gesetzgeber, sondern weil es eine Folge ist von der Sünde des Vaters. Und es kann sein, dass er dann seinen eigenen Selbstwert nicht so entwickeln kann und dass er einen Knacks in seiner Psyche bekommt. Und die Wahrscheinlichkeit ist größer, und das würden auch die Wissenschaftler unterschreiben, dass er selber auf die schiefe Bahn kommt. Aber ich hoffe, wir merken so diesen Unterschied, dass es nicht um die Strafe an sich geht, aber es geht darum, dass Sünde immer auch eine Auswirkung hat, die auch eine Verstrickung mit sich bringt, auch über Generationen teilweise. Wir sehen an anderen Stellen im Alten Testament, dass Gott nochmal andere Worte findet, um diesen Zusammenhang, den man da sehen kann, auch von dieser Bibelstelle ausgehend, um diesen Zusammenhang nochmal zu entkräften und deutlicher zu machen, wo sein Herzschlag ist. Und da bin ich ganz froh, dass wir das auch in der Bibel finden. Und eine Bibelstelle finden wir im Hesekiel 18. Da habe ich aus dem Kapitel einiges rausgegriffen, nicht alles, und lese das mal vor. Wieder erhielt ich, nämlich hier der Prophet Hesekiel, eine Botschaft vom Herrn. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? Das ist ein komisches Sprichwort, ja? Ihr kennt das vielleicht, wenn Trauben nicht so reif sind. Also es gibt diese reifen Trauben, die schmecken süß und dann freut man sich dran. Und dann gibt es aber auch die sauren Trauben und wenn man die isst, dann fühlt sich das im Mund nicht schön an und dann hat man das Gefühl, dass die Zähne so einen Belag haben. Kennt ihr das? Das ist bei sauren Äpfeln auch so. Ja? Also es hat was mit der Säure zu tun. Und hier gibt es dieses Sprichwort, aha, die Väter, die haben gegessen, diese sauren Trauben, aber bei den Söhnen werden diese Zähne stumpf. Das spielt genau auf dieses Denkmuster an. Ja, die Väter haben sich versündigt und die Strafe bekommen die anderen Generationen ab. Und da sagt jetzt der Prophet, hey, warum habt ihr eigentlich dieses Sprichwort? So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt, die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. Alle seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet. Und wegen der Gerechtigkeit, die er ausgeübt hat, soll er am Leben bleiben. Also ganz klare Ansage. Jeder ist für sein Leben verantwortlich. Gott schaut auf jeden Einzelnen. Hier sind natürlich harte Worte, ne? Altes Testament, alter Bund. Und wer sündigt, der muss sterben und so. Wir wissen, wir sind im neuen Bund. Jesus ist für uns gestorben. Aber vom Prinzip her, jeder ist für sein Leben verantwortlich. Wir können Schuld nicht abschieben. Wir können nicht sagen, ja, aber ich handle jetzt nur so, weil meine Eltern so gehandelt haben und die sind nur schuld. Wenn ich diese Sünde meiner Eltern zu meiner eigenen Sünde mache und es genauso lebe, ist es meine Verantwortung. Und dann stehe ich vor Gott. Und ich kann auch nicht sagen, ja, ich schiebe das auf die nächste Generation und die müssen gucken, wie sie damit klarkommen, sondern ich bin derjenige, der vor Gott steht. Und ich kann mich aus dieser Situation nicht befreien, sondern ich bin derjenige, der angesprochen ist. Das wird hier deutlich ausgedrückt. Also, wir sind verantwortlich vor Gott für unser eigenes Leben, aber wir sind auch in Verstrickungsmustern teilweise gefangen, wo Prägungen da sind, die uns auch treffen und wo wir erstmal auch rauskommen sollen und können, weil wenn eine Person umkehrt, und das wird hier auch betont, auch in dem ersten Bibelvers, wenn eine Person sich zu Gott hinwendet und sagt, Gott, ich habe erkannt, ich bin hier irgendwie verstrickt in sündigen Sachen und ich mache selbst Sünde, ich möchte das nicht mehr, ich kehre um, dann ist Gottes Gnade so groß, dass sie bis ins tausendste Glied reicht. Das heißt, Gott lässt sich immer ein, wenn wir umkehren, wenn wir sagen, ich möchte neues Leben haben, ich möchte mit dir unterwegs sein, dann liebt Gott das und sagt, ha, super, ich bin dabei. Ja, meine Gnade ist da, meine Barmherzigkeit ist da. Ich mache mit dir einen Neuanfang. Hier wird das Generationsmuster unterbrochen, wenn du sagst, hier bin ich. Danke, Gialeni. Unsere eigenen Generationsmuster entdecken. Wie kann das gelingen? Stell dir die Fragen, welche Prägungen durchziehen eigentlich meine Familie? Was ist der rote Faden? Was taucht immer wieder auf? Was scheint sich regelmäßig zu wiederholen und warum? Und dann hast du das Positive, wo du auch sagen kannst, ja, danke auch an die Eltern, dass sie mich so geprägt haben. Dann hast du aber auch die negativen Punkte, die du abschütteln willst vielleicht. Welche Haltungen und Einstellungen werden sichtbar? Vielleicht ist da ein Leistungsdruck, der weitergereicht wurde, eine Liebe, die man sich verdienen musste. Man musste ihm alles richtig machen, ja, gedrillt, erfolgreich zu sein, anderen beweisen zu müssen. Ein hoher Erwartungsdruck, der letztendlich auch zu einer inneren Leere führen kann. Und oft ist es ja so, finde ich, also je älter man wird, desto mehr lernst du dich selbst kennen und spätestens, wenn du eigene Kinder hast, dann siehst du ja noch mehr, dass du selbst ja auch etwas an deine Kinder weiterreichst. Also du nimmst dich war als Teil inmitten von so einer Generationenabfolge, vor dir die Eltern und die Großeltern, du selbst so in der Mitte und du hast deine Kinder und dann werden Dinge nochmal klarer, wie das alles funktioniert und manchmal auch erschreckend klar, dass du sagst, oh, so ist das also, Hilfe, und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Oder zum Thema Geld und Besitz. Ja, was sind das für Werte? War es wichtig, nach außen zu repräsentieren, dass alles tadellos erscheinen muss? Ging es immer darum, die neuesten und die besten Sachen anzuschaffen, um irgendwie nach außen Punkte zu sammeln? Also solche Themen fallen da rein. Vielleicht geht es um sündhafte Neigung, schlecht reden über andere, andere richten, Unehrlichkeit an den Tag legen. Vielleicht auch grenzenlos irgendwie feiern und sich austoben, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen auf andere. Oder gab es ein Familienmotto, was irgendwie auch wie so eine Last auf einem liegt? Also viele, viele Themen, die da reinfallen. Also mach dich auf die Suche, schau mal drauf und geh mal hier in die Tiefe. Freiheit erleben als Kind einer neuen Familie. So habe ich diesen letzten Punkt hier beschrieben. Wie können wir Freiheit erleben als Kinder einer neuen Familie? Also Gott, er will immer Neues wirken. Er will immer uns da antippen, wo wir stehen, aber er will Neues tun. Und er will uns aus alten Verstrickungen befreien. So, das ist sein Herzschlag. Er möchte uns in Freiheit hineinführen. Zwei Bibelstellen dazu. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Bekannte Bibelstelle. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und auch die neue Schöpfung braucht mal Wasser. Es ist wirklich nur Wasser. Also, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Etwas Neues hat begonnen. Das heißt, das alte Wesen, der alte Mensch, die alten Geschichten, die sind, ich sag mal, entmachtet. Das heißt nicht, dass sie ganz weg sind oder dass alles ausgelöscht ist, aber wir sind von unserem inneren Kern mit Gott in Berührung und Gott wirkt Neues in uns. Und dieses Neue, was er in uns hineingelegt hat, möchte sich ausbreiten, unser ganzes Leben hier auf dieser Erde, bis wir in der Ewigkeit ganz neu sind, auch der Körper neu ist. Also Gott möchte uns erneuern, fortlaufend. Und es beginnt an dem Punkt, wo wir unser Leben Gott hinhalten und sagen, Gott, ich brauche dich, mach mein Leben neu. Heißt nicht, dass wir an dem Punkt sofort ganz frei sind von diesen Generationsmustern und von all denen, worüber wir jetzt die Wochen reden. Aber unser Leben bekommt eine neue Kraftdimension, weil Gott mit dazukommt, der uns erneuern kann. Zweite Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Hier ist das Gespräch Jesus mit Nikodemus. Jesus erwiderte: Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Es geht darum, dass wir unser natürliches Leben haben, wo wir geboren wurden von unserer leiblichen Mutter und wo wir in unserer Familie irgendwie unterwegs sind mit diesem Stammbaum und mit dieser Prägung und mit den Generationsmustern. Ja, aber hier wird davon geredet, dass wir wiedergeboren werden können durch den Heiligen Geist und dass das eine geistliche Geburt ist. Das heißt, es ist eine Art von Leben, was wir vorher nicht hatten ohne Gott. Und jetzt bekommen wir dieses Leben von Gott. Und dadurch werden wir Teil von einer geistlichen Familie. Wir werden Teil der Familie Gottes. Wir bekommen einen neuen Stammbaum. Ja, wir sind bei Gott in der Familie. Nicht, dass alles andere keine Rolle mehr spielt. Ja, es ist überlappend so ein bisschen. Das ist auch ein wichtiges Verständnis, glaube ich. Aber Das ausschlaggebende Kriterium ist nicht mehr unsere Herkunftsfamilie, sondern das ausschlaggebende Kriterium ist jetzt Gott als Vater, der uns liebt und die Familie Gottes, in die wir hineingeboren wurden durch eine geistliche Geburt. Und das kann total Mut machen, sich auf Wege einzulassen der Veränderung und Erneuerung. Wenn man klar bekommt, ich bin hier in der Familie Gottes und mein liebevoller Vater, er lockt mich in die Freiheit zu kommen und er möchte mir begegnen und in dieser Begegnung geschieht Lebensveränderung. Das ist der Ruf Gottes an uns, dass wir uns frei machen von negativen Generationsmustern, dass wir uns rufen lassen hin zu Gott, weil er unser liebevoller Vater ist und weil wir in seiner Familie angekommen sind. Wir sitzen jetzt an seinem Tisch, nicht mehr an dem Tisch unserer Herkunftsfamilie, wo vielleicht das eine oder andere auch richtig schmerzhaft und schlecht war. Das Gute trotzdem wahrnehmen, ihr versteht mich, also ne? Immer alles im Blick haltend. Wir sind also nicht dazu verdammt, in den ausgetretenen Pfaden von negativen Familienprägungen weitergehen zu müssen. Wir können mit Jesus alte Wege verlassen und neue Wege gehen. Und auch das ist nicht immer so easy. Manchmal geschehen solche Neuorientierungen in einem Gebet. Ja? Gebetspunkt hinten, immer hingehen, ist gut. Manchmal sind diese Prozesse aber durchaus langwierig. Wenn du dein Leben lang als Kind in deiner Familie 20 Jahre in eine Richtung geprägt wurdest, dann ist diese Prägung bei dir ganz tief drin. Nicht nur im Kopf, sondern in deinen Nervenbahnen, in deinem Körper. Du bist geprägt. Und im Normalfall brauchst du auch lange Zeit, um wieder etwas Neues zu lernen, um umgeprägt zu werden durch den Heiligen Geist und durch die Wahrheit. Also mach dich auf den Weg, aber hab Geduld mit dir. Das war auch ein Hi letzte Woche. Das schöne Hi, ne? Hinreichend, was habe ich gesagt? Hinreichend Geduld haben. Dauert alles. Aber die Frage ist, bist du auf diesem Weg unterwegs? In die Freiheit? Oder findest du dich mit diesen Generationsmustern ab und sagst, ja, wir sind halt so. Ja, wir waren schon immer so. Dann passiert nicht viel, dann musst du das irgendwie auch nehmen, wie es ist. Aber mach dich auf den Weg und lass Gott daran. Der Heilige Geist möchte verändern und dein Leben revolutionieren. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Du kannst die Verantwortung nicht abschieben, kannst nicht sagen, meine Eltern, meine Urgroßeltern oder Großeltern, die sind schuld und die haben mich vermurkst, sondern jetzt bist du hier. Jetzt bist du hier und Gott ist auch hier und heute in dieser aktuellen Zeit kann Veränderung passieren. Also schieb das nicht weg, schieb das nicht in die Vergangenheit und auch nicht in die Zukunft, sondern hier triff Entscheidungen und stell dich Gott und seinem Einladen an dich. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn man solche Prägungen irgendwie entdeckt, auch ganz bewusst das mal in einem Gebet zu formulieren und zu sagen, okay, ich habe das erkannt und ich möchte jetzt da heraustreten. Ich möchte mich lösen von diesem Muster in meiner Familie. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn Leute in deiner Vergangenheit, in deiner Familie auch mit Okkultismus zu tun hatten und mit finsteren Mächten, ja, wenn sie irgendwie Totenbefragung gemacht hatten oder all sowas, dann ist es nochmal wichtiger, sich davon loszusagen, auch vielleicht unter Zeugen und gemeinsam im Gebet auch diese Linie zu kappen, weil geistlich sind manchmal Dinge nicht greifbar für uns. Gerade wenn es um solche finsteren Mächte geht, dann sei nochmal aufmerksamer. Denk nicht, ist alles gut, weil ich mich bekehrt habe, sondern guck noch mal hin und geh dann noch mal einen Weg, vielleicht auch des Gebets mit Hilfe von anderen, um da wirklich in Freiheit hineinzukommen. Solche Prozesse sind immer gut, wenn sie begleitet werden. Ja, wenn du Seelsorge suchst, wenn du Lebensberatung suchst, weil da sind Leute, die sind geschult, ja, die stellen die richtigen Fragen, die haben manchmal den Überblick oder so. Also geh hinein in einen Veränderungsprozess, wenn du merkst, dass du gefangen bist an diesen Punkten. Generationsmuster brechen. Ich lade die Musiker ein, nach vorn zu kommen. Ich weiß nicht, ob das dein Thema ist, was gerade aktuell ist. Vielleicht sind andere Themen aktueller. Aber ich behaupte, dass dieses Thema uns alle angeht. Weil wir leben und weil wir in Generationen miteinander unterwegs sind. Und weil es einfach in der Thematik drin hängt, dass wir da auch drin hängen. Möchte dir Mut machen, wenn du Raum schaffen kannst, wenn du Kapazitäten hast in deinem Leben, gib diesem Thema doch mal in der nächsten Woche eine Stunde Zeit und lad auch den Heiligen Geist ein, dass er Dinge aufdeckt, die vielleicht bisher verborgen waren. Und manchmal kann es auch gut sein, tatsächlich, dass man auch so ein bisschen auf Forschungsreise geht, dass man nachfragt, wenn man zu wenig weiß. Mama, Papa, warum ist das eigentlich so? Wo kommt das denn eigentlich her? Und dass man ins Gespräch kommt. Also es kann auch Generationen wieder zusammenbringen, wenn man merkt, wir sind hier auch alle geprägt. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne mit uns an dieser Stelle beten, dass Gott uns trifft und dass da was Positives in Gang kommt und dass wir letztendlich auch hier mehr Freiheit erleben, als es bisher vielleicht der Fall ist. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Erneuerung, die in deinem Namen liegt. Ich danke dir, dass du neues Leben schenkst durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, wenn wir an dich glauben und wenn wir Ja sagen zu deinem Angebot. Ich danke dir für die Kraft, die in der Beziehung zu dir liegt. Herr, und du siehst uns. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst unsere Herkunftsfamilien. Du siehst das, was wir bekommen haben und was wir auch dankbar annehmen und wovon wir profitieren. Danke für all das Gute, was in unserem Leben sichtbar wird. Herr, du siehst aber auch die Muster, die negativ sind, die sich immer wiederholen, wo wir oft auch keine Antwort haben und nicht einfach so rausgehen können, wo wir wie verstrickt sind. Herr, und ich bete, dass du genau an dieser Stelle hineinwirkst, gerade jetzt. Und dass du uns Glauben und Hoffnung schenkst, dass negative Muster gebrochen werden können in unserem Leben und dass du hineinwirken kannst in der Tiefe unseres Lebens. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns berührst und dass du uns jetzt gerade deine Kraft zusprichst. Dass wir jetzt gerade Mut und Glauben empfangen können für uns in unserer Situation. Herr, und ich bitte dich, dass du uns grundlegend veränderst, dass wir nicht Gebundene sind, Sklaven unserer Vergangenheit, sondern dass wir nach vorne gehen können als freie Wesen, freie Menschen, befreit durch dich. So komm, Geist Gottes, und diene du uns gerade jetzt. Aber auch nach dem Gottesdienst in dieser Woche. Für diejenigen, die den Kurs machen, wenn sie auch in diese Woche kommen, wo das Thema ist, komm und offenbare die Wahrheit. Komm und schenk du Erkenntnisse, die hilfreich sind. Wir laden dich ein, dass du dich zeigst. Amen.